Moin Moin und eigentlich müsste man ja schon sagen, Gude aus Hamburg an diesem Dienstag, dem 23. Juni 2026. Wir sind in der Race Week zum Mainova Ironman Frankfurt und wir, das sind euer Chefredakteur.
Nils Fließer, der immer vorsichtig ist, wenn er andere Dialekte nachmacht.
Ja, ich habe mich auch nur auf ein Wort, was ich auch ziemlich schrecklich finde, dieses Wort beschränkt.
So ist richtig, Frank. Immer schon gleich zum Einstieg Feinde machen. Tipptopp, dann bleiben die Leute dran, sind motiviert. Weiter geht's.
Ja, ich bin Frank, euer Publisher und wir reden natürlich über den Ironman Frankfurt, der am Wochenende ansteht, als heißes Highlight, möchte ich mal prognostizieren.
Da gehe ich sowas von mit. Aus verschiedenen Gründen.
Auf diese Gründe wollen wir euch einstimmen. Nicht nur jetzt im Podcast, sondern auch, und da haben wir unseren ersten Präsenter am Start, am Freitag ab 17 Uhr bei der Mainova Ironman Race Night. Da habe ich nämlich das große Vergnügen, euch durch den Abend zu führen. Es geht um 17 Uhr los im Massiv Central im Bethmannhof. Das ist ganz nah zum Römer, wo das Ziel dann aufgebaut wird. Und da gibt es ganz viele spannende Talks. Da gibt es Fachsimpeln mit Expertinnen und Experten, wie uns zum Beispiel. Und eine entspannte Atmosphäre mit DJ Ash, mit Snacks und mit Getränken. Das ist der Place to be am Freitagabend. Und der Abend endet nicht nur mit der Thanks God I'm Not Racing Party, sondern auch noch anders. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Das Programm ist wirklich bunt. Ich habe Gäste auf der Bühne. Natürlich die Vertreter unseres Partners von der Mainova AG. Und dann kommt Jonas Hoffmann als Lokalmatador mit ins Gespräch, auf den freue ich mich sehr, mit dem habe ich letztes Jahr schon da geplaudert, vielleicht ein Dark Horse, genauso wie Willi Hirsch, der wird zusammen mit Selfish-Gründer Jan Sibbersen über Technologien und Trends im Triathlonsport sprechen. Mhm. Dazu haben wir heute auch etwas Spannendes auf Trimac, da können wir gleich noch drauf eingehen, wenn wir über Frankfurt reden. Es gibt den interaktiven Rennausblick mit Dirk Froberg und dann freue ich mich besonders auf das Gespräch über die Favoriten des Rennens, das ich führen werde mit The One and Only Sebastian Kienle.
Ja, und da sind doch die richtigen beisammen, sag ich mal.
Ja, zum Schluss gibt es dann noch den Dani Hoch 3 Podcast mit Daniela Bleimel und Hadi Töne. Und dann wird ein bisschen umgeswitcht, denn es ist ja Fußball-WM.
Ja.
Und das große Duell ist Norwegen gegen Frankreich. Vielleicht ein Omen für den Sonntag.
Möglicherweise. Das sollten wir auf jeden Fall vertiefen heute.
Ja, darüber reden wir später. Ich freue mich, wenn ich viele von euch sehe im Massiv Central am Freitagabend um 17 Uhr zur Mainova Ironman Race Night. Der Eintritt ist frei, egal ob ihr startet oder nicht startet. Wir freuen uns auf euch. Wir werden eine entspannte Atmosphäre haben, interessante Gäste und ganz viel Nerdwissen für Triathlon uns da austauschen. Ja, vor Frankfurt war noch etwas anderes. Wir hatten auch am Wochenende ein Pro-Series-Rennen.
Absolut.
In der Ironman-Welt und das gar nicht so weit weg in Helsingør.
Ganz genau.
Auf Dänisch Elsinore geschrieben. Das Ganze ist ein Vorort, kann man sagen, von Kopenhagen. Und da ging die Post ab auf der Mitteldistanz.
Ja, ist auf jeden Fall immer so ein, ja, so ein festes Rennen im Kalender, wo immer nochmal das so neben den ganz großen Rennen, du hast es gesagt, ne, die ganz großen sommerlangen Distanzen, ist das natürlich immer nochmal ein Highlight. Ich denke jedes Mal, wenn ich das sehe, immer so, Dänemark wäre auch nochmal ein Ziel, um zu starten. Weil nicht so weit weg kann man von hier, von uns aus mit dem Auto bequem hinfahren und so.
Ja.
Also das wäre auf jeden Fall nochmal gut. Es haben auch der ein oder andere große Name gemacht. Wir wollen das mal eben kurz zusammenfassen. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, könnt ihr es natürlich tun auf trimark.de. Fassen wir das ja mal alles
mit
kurz zusammen.
Allen Ergebnissen, Statistiken, auch für Age Grouper. Ihr kennt unser neues Ergebnismodul. Schaut da rein. Alle Rennen vom Wochenende sind online. Und ihr findet auf der Startseite inzwischen auch die letzten Ergebnisse, die wir eingespielt haben. Da gibt es eine Menge Zahlen für Triathlon-Nerds.
Ja, genau. Wir haben von großen Namen haben wir gesprochen. Vorneweg bei den Männern gewinnt Maarten van Riel, bei den Frauen gewinnt Katrina Matthews. Und beide haben nochmal richtig gezeigt, so, jawohl, mit uns ist zu rechnen. Ist ja mal so ein schönes Zwischenfazit jetzt so, ne? Irgendwie so, man konnte gerade bei Katrina Matthews ja vielleicht denken, so, die hat vielleicht auch so ein bisschen auch nach Hamburg geschielt, ne, und hat so, was ihre großen Konkurrentinnen so unternehmen. Die andere große Konkurrentin, Taylor Nipp, ist Zeitvermeisterin geworden in den USA und so. Also überall, alle sind so irgendwo dabei. Lucy hat sich qualifiziert und so weiter und so fort. Und sie hat jetzt nochmal eine Mitteldistanz eingelegt, die sie, ja, hauptsächlich für die Pro Series nochmal, um das nochmal abzusichern, nochmal Punkte zu sammeln. Und dann bleibt ihr eigentlich nicht viel anderes übrig, als zu warten sozusagen, was passiert noch so im Jahr und wie viele Punkte macht sie bei der Weltmeisterschaft, denn ja, während andere eben noch weiter auf die Gesamtwertung schielen und möglicherweise auch eben noch Lake Placid noch einschieben, vor allen Dingen bei den Männern, bei Martin von Riel zum Beispiel könnte das so sein, ja, ist sie noch so ein bisschen in Anführungszeichen gefangen, denn die Challenge Rot steht an. Aber da reden wir dann nächste Woche drüber. Das ist dann, das braucht eine eigene Folge, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, was ist noch hängen geblieben vom Rennen? Ja, wie wirklich sehr, sehr souveräne Leistung. Die Dänen haben nochmal gezeigt, was sie drauf haben. Klar, Heimrennen, da passiert dann natürlich immer einiges, manchmal auch überraschende Sachen. Also für mich etwas überraschend, Waldemar Sokol, der Martin von Riel richtig, richtig Paroli geboten hat, richtig dagegen gehalten hat und auch im Rennziel sich so geäußert hat. Er hat gesagt, irgendwie so, er hat sich das Rennen ausgeguckt, hier wollte er performen und das hat er gemacht auf dem Rad, beim Laufen, dann nachher hat er ein bisschen den Kürzeren gezogen, aber auch nur wirklich ein bisschen. Christian Höhenhaug war auch noch einer der letzten Dänen, der quasi noch hinten raus sich den Slot gesichert hätte. Ja, das steht bei uns noch anders. Er hat ihn aber nicht angenommen, so wie es aussieht. Und seine, ja, wie soll man sagen, seine Schülerin, seine Athletin, er ist auch Coach von Katrine Christensen, die sich Katrina Matthews geschlagen geben musste, aber auch wahnsinnig knapp. Also das Rennen, man kann es ja auch immer nochmal nachgucken, wenn man möchte, es gibt es ja mittlerweile, kann man sich die Sachen nochmal angucken. Sehr faszinierend, so in dem Moment, als das Radfahren zu Ende war, hat man dann schon gedacht, so, das ist schon ganz schön viel Rückstand für Katrina Matthews, nicht unbedingt was, mit was man gerechnet hat, aber dann kam natürlich ihre Laufstärke zum Tragen und da hat sie nochmal einmal gezeigt, was sie kann, richtig, richtig schnell den Abstand verkürzt, das haben wir schon öfter von ihr gesehen, dass sie dann Abstände, wenn es welche gibt, die ganz schnell wieder zuläuft und sich irgendwann an die Spitze gesetzt und dann haben die Kommentatoren immer so darüber gesprochen, ob das jetzt so Cruise Control ist, ob sie das quasi so locker nach Hause läuft. Aber so, also es sah so aus, weil sie auch mit Zuschauern abgeklatscht hat und so weiter, auch mittendrin immer schon so. Aber am Ende war es gerade mal eine gute halbe Minute, die sie vorne hatte. Also auch nicht so wahnsinnig viel. Da darf dann auch nichts mehr passieren. Aber sie scheint sich sehr sicher gewesen zu sein, dass das funktioniert. Und ja, was das für die Challenge Rot bedeutet, das, wie gesagt, das besprechen wir noch, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Fingerzeig. War jetzt nicht ihre Bestzeit aller Zeiten, aber der Kurs, wer es gesehen hat, ist auch einfach eigentlich auch kein Bestzeitkurs. Sehr verwinkelt, verschiedenste Untergründe, immer wieder Herzinfarkt, Kopfsteinpflaster, da bleibt mir immer fast das Herz stehen, weil ich selber sehr hohe Carbon-Schuhe laufen mit ganz, ganz, ganz viel weichem Schaum. Und ich weiß immer so, man konzentriert und man muss sich wirklich konzentrieren darauf, wenn man auf so Kopfsteinpflaster zuläuft, dass man immer denkt, okay, Fuß richtig aufsetzen und so weiter. Aber es ist trotzdem immer irgendwie ein Eiertanz. Und wenn man so viele Kilometer dann schon in den Beinen hat, kann das schon mal schief gehen. Aber alles gut gegangen, soweit, was wir gesehen haben. Keine fiesen Stürze, wie auch in den letzten Wochen man das schon gesehen hat. Also soweit alles ganz gut. Was kann man noch sagen? Was ist hängen geblieben noch? Lena Meissner, zwischenzeitlich das Rennen angeführt, am Ende Platz 3. Nicht überschwänglich zufrieden mit diesem Platz, weil sie selber gesagt hat, ich fand es ganz, die Formulierung auch krass, sie hat ja gesagt, sie hat sich nutzlos gefühlt im Ziel den ganzen Tag. Und irgendwie sah es auch so aus, dass sie, so, selbst als sie die Führung übernommen hat beim Laufen, sah sie nicht so aus wie die Siegerin so. Und umso bemerkenswerter, dass sie dann nicht quasi richtig durchgereicht wurde, sondern das Podium ja gesichert hat. Aber zufrieden war sie damit nicht so richtig. Es war so ein Tag, an dem sie sich nicht so gut gefühlt hat. Aber da kann man natürlich dann die Frage stellen, was bedeutet das, ne? Wenn man an einem Tag, an dem man sich sowohl mental als auch körperlich nicht gut fühlt und dann aber trotzdem das Podium sichert hinter zwei so Top-Athletinnen und vor anderen Top-Athletinnen, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es irgendwann jetzt nur mal so Klick machen muss. Ne? Dann ist da auf jeden Fall, ja, müsste theoretisch noch mehr drin sein. einfach so vom Gefühl. Das war so das Rennen, glaube ich, so im Schnelldurchgang. Immer wieder gut anzusehen. Wie gesagt, könnte auf die Bucketlist kommen. War richtig schönes Wetter, war alles gut. War ein schönes Rennen.
Also das Wochenende stand ja ganz im Zeichen des Formats Ironman 70.3. Es gab noch ein zweites Rennen in Europa ohne Profis. 6 deutsche Altersklassensiege in Westfriesland, in Holland, in den Niederlanden. Und Gesamtsiegerin overall, Emily Bogen. Und da juckt es natürlich sofort irgendwo. Bogen, der Name, das ist doch die Schwester von Rico Bogen, die so erfolgreich ist. Nein. Die gibt es auch noch, die heißt ja Bianca. Emily Bogen ist die Ehefrau. Also gibt es 3 Bogens, die gerade in der Weltspitze unterwegs sind. Ja, Bianca Bogen nach, ich glaube, dem 2. Kind schon.
Ich glaube auch, ja.
Ja.
Bin ich gerade nicht ganz sicher, sorry.
Wieder beim Anschluss an die Weltspitze. Emily gewinnt nicht nur die Altersklasse F18 bis 24 in Westfriesland, sondern overall das ganze Rennen. Da ging es also richtig zur Sache. Dieses Jahr keine Profis da am Start. So der Gesamtstreckenrekord, der ist dann noch 18 Minuten schneller durch Marlene de Boer aus dem Gastgeberland, die im Vorjahr da gewonnen hat, als noch Profis am Start waren. Das war das zweite Rennen. Es gab in den USA noch 2 Rennen oder in Nordamerika, darunter der Ironman 70.3 Mont Tremblant. Der hat sage und schreibe 2906 Finisher und ist damit bisher in diesem Jahr der größte Ironman 70.3 der Welt. Hat nämlich das Rennen abgelöst, über das wir in den vergangenen Wochen viel gesprochen haben. Den Ironman Alcudia Mallorca, Ironman 70.3 Alcudia Mallorca. Und wir bewegen uns ja langsam darauf hin, dass das die letzten Quali-Rennen für Nizza sind, denn letzte Woche wurde noch verkündet, es gibt einen neuen Austragungsort für die übernächste Ironman 70.3 WM und zwar Chattanooga.
Ja. Ich war selber noch nicht da, aber man hat natürlich die Erinnerung an das letzte Mal, als die Ironman 70.3 WM dort vor Ort war. Zum ersten Mal damals mit getrennten Geschlechterrennen.
Damit ging eine neue Ära los, ja.
Kann man so sagen. Die Sieger damals kriege ich noch zusammen, Javi Gomez und Daniela Rief.
Natürlich, genau.
Ja, natürlich sagst
das
du.
Das war die Phase, wo Daniela Rief mit Unterbrechung aber 5-mal im Ironman 70.3 Weltmeister wurde.
Ja.
Ja, ne, da geht's jetzt dann bald mit los. Wurde auch Zeit, dass das verkündet wurde, denn wir haben ja demnächst auch die Quali-Rennen, 2 im August, 1 im September in Duisburg, Leipzig und Erkner noch hierzulande. Und ja.
Ist ja nicht ganz so unwichtig, ne? Wohin es geht.
Ob die Reise nun 100 Euro Sprit oder 2000 Euro mit dem Flugzeug umfasst, ne? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt Diskussionen über die Zukunft der Ironman 70.3 WM. Für dieses Jahr ist Nizza gesetzt, aber auch in 2 Jahren soll sie eigentlich in Nizza stattfinden. Es gibt auch noch keine gegenteiligen Meldungen, aber die Diskussion in Nizza, wie viel Geld man als Stadt noch in solche Sportveranstaltungen steckt, da ist man sehr zurückhaltend geworden. Von daher ist es so ein bisschen offen, ob die Ironman 70.3 WM im Jahr drauf nach Chattanooga tatsächlich in Nizza stattfindet. Also aktuell steht die Reihenfolge in diesem Jahr Nizza, wie schon 2019 und dazwischen 3-mal auf der Langdistanz. Im nächsten Jahr geht es nach Chattanooga in Tennessee?
Es ist Tennessee, aber es ist knapp an der Grenze, glaube ich. Ja.
Ja. Und im Jahr darauf geplant noch einmal nach Nizza, bevor es dann 2029 in den Oman geht, wo eben komplett neues Terrain für eine Ironman-Großveranstaltung dieser Art da wird neues Terrain in Angriff genommen. Ne? Es sind wirklich, ja, man kann sagen, fast die größten Triathlon-Veranstaltungen, die es auf diesem Planeten gibt. Man rechnet mit Chattanooga mit 7000 Triathletinnen und Triathleten. Darüber gibt es nur noch Dinge, die dann auf kürzeren Distanzen stattfinden.
Ich muss mich dann nicht, dass ich Hoffnung hegen würde, dass ich einen Qualiplatz erringen könnte, aber dann sollen die auch jetzt mal schnell mit der Schwimmstrecke um die Ecke kommen. Es gibt nämlich da immer die Möglichkeiten, entweder schwimmt es mit Strom schwimmen oder es wird gestaut und dann ist aber immer noch so ein bisschen Restströmung und dann muss man auch dagegen schwimmen und so weiter. Also mit Strömung schwimmen, das wäre was.
Ja.
Also schauen wir mal.
Ja. Quali bekommen, was hältst du wahrscheinlicher? Ein Startplatz bei der 70.3 WM oder beim London Marathon?
London Marathon.
Denn da ist die Chance 1 zu 13.
Ja, und es gibt bestimmt deutlich, deutlich bessere Menschen, die sich für sowas qualifizieren wollen.
Also wenn wir Triathlon für absurd groß halten, nur als Zahl in den Raum geworfen. Der London Marathon hat fürs nächste Jahr 1,3 Millionen Bewerber, um den Marathon zu laufen. Und so eine Strecke ist einfach mal voll. Was machen sie im nächsten Jahr? Sie machen 2 London Marathons an 2 Tagen hintereinander und bringen 100.000 Leute auf die Strecke.
Ja, das ist krass. Also es ist wirklich, wirklich krass. Also auch was das für die Stadt bedeutet. Wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass das auch so, ja, aus dem Triathlon-Kontext, also für einen Triathlon die Stadt zu sperren, ist nicht so einfach, weil sehr, sehr teuer. Ja, muss sich offensichtlich lohnen und ja, wird sich auch lohnen. Ich bin selber leider noch nicht am Start gewesen, kenne aber ganz viele Leute, die hier gelaufen sind und die jedes Mal den Daumen heben und sagen, London ist ein krasses Erlebnis. Und ich meine, so die Bilder, die wir jetzt aus den letzten Jahren auch als Triathleten verfolgt haben, Alex Yees Auftritt dort oder Auftritt T, der Weltrekord. Es ist schon ein spezielles Pflaster. Also ich finde das immer krass, wenn so die gute Stube aufgemacht wird, egal ob für Triathlon oder für Laufveranstaltungen. Ich meine, das können wir ja in Deutschland auch, das werden wir am Wochenende sehen, in Frankfurt auf dem Römer. Das sehen wir hier in Hamburg und das sehen wir natürlich auch beim Berlin-Marathon, der ja auch ein unfassbares Ereignis ist. Ich finde das immer gut, wenn einmal so der Sport die ganze Stadt in Beschlag nimmt.
Ja, das haben wir am Wochenende in Frankfurt vor uns, aber bevor es so weit kommt, erholen wir uns erstmal von diesem ganzen Ironman 73-Geschehen und machen ein bisschen Regeneration. Wir haben nämlich einen nächsten Präsenter für euch und da geht es um das Thema Regeneration. Ihr habt sicher schon von Feels Like gehört. Feels Like ist ein Anbieter, ja, man kann fast sagen, der gehört zum Triathlon-Sport dazu. Die sind auch in anderen Sportarten aktiv. Viele Läufer nutzen das, aber da gibt es verschiedene Produkte, die alle für unser Training und die Regeneration wichtig sind. Also, im Profisport ist das längst verbreitet. Da nutzen es fast alle Nationalmannschaften. Es gibt Vereine wie Bayern München und Real Madrid und im Ausdauersport eben ja, etablierte Menschen wie Richard Ringer oder Henrik und Esther Pfeiffer. Ja, da sind wir wieder im Thema Marathon, auch darum, sich nach jeder Einheit gut zu regenerieren. Und wir haben ein besonderes Angebot für euch. Es gibt nämlich aktuell von Feels Like ein Starter-Set, das besteht aus dem Activation-Komplex für vor dem Training und dem Muscle-Komplex für danach. Und aktuell liegt da auch noch der Night-Komplex gratis dabei. Der hat schon alleine einen Wert von 19,90 € und unterstützt eure Erholung im Schlaf. Wenn euch das Ganze interessiert, dann haben wir auch ein besonderes Angebot. Es gibt nur mit uns mit dem Code CL10 wie Carbon und Laktat. CL10 gibt es 10% Rabatt auf deine Bestellung und den Link dazu, den gibt es natürlich in den Shownotes oder ihr geht direkt auf feelslike.sport. Also feelslike.sport, den Link findet ihr in den Shownotes. CL10 ist der Rabattpreis für das Paket, in dem ihr auch noch eine Gratisbeilage von unserem Partner Feelslike findet. Damit sind wir mittendrin im Geschehen in Frankfurt. Ich habe eben schon eingeladen zur Mainova Race Night. Das ist aber nicht das erste Event. Am ersten bist du beteiligt.
Das erste, glaube ich, offizielle der Ironman ist das, ne? Der Lauf, damit geht's los. Ich habe schon gerade überlegt, gibt es nicht noch ein Swim-Event? Ich weiß es nicht. Ja, du redest vom Night Run, ja, was auch schon so ein Klassiker ist. Eigentlich mache ich das jedes Mal, wenn ich da bin. Einmal habe ich fotografiert im strömenden Regen, das weiß ich noch. Aber ansonsten, ja, damit geht's los. Es ist ein Just-for-Fun-Run, aber wenn man sich die Dichte der Carbonsäulen anguckt, dann weiß man, für den einen oder anderen ist es mehr Fun als für den anderen. Und für manche ist ja auch Geschwindigkeit Fun. Also von daher, ja, wird gut. Es geht halt drei Runden und ich finde es tatsächlich ganz gut, um zu wissen, von was man redet bei dem Laufkurs in Frankfurt, dass man, wenn man das mal selber gemacht hat, die Brücken da rauf und runter rennen, dann weiß man, was das für ein Unterschied ist im Verhältnis dazu, ob man eben, ja, unten auf der Geraden läuft, aber das es kommt halt immer wieder, diese Brücke und ja, ich weiß immer gar nicht, was schlimmer ist, rauflaufen oder runterlaufen, beides schrecklich und trotzdem mache ich es wieder. Also vielleicht sehen wir uns am Donnerstagabend, wenn ich nicht mehr reden kann, dann liegt es am Fun, den ich habe.
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Bei deinem letzten Laufwettkampf war ich dabei, ich habe gehört, die Taxifahrt war schwierig vom Stadtzentrum von Cala Ratjada bis zu unserem Trainingsdomizil Fonte Sakala.
Aber der Fun war hoch. Die Zeit war gut.
Ja.
Das hängt oft zusammen damit.
Apropos gute Zeit, man kann da wirklich eine schnelle Zeit laufen auf 10 Kilometer, wenn man glaubt, die Strecke sei 10 Kilometer. Sie war immer durch die Brückenanatomie ein bisschen zu kurz. Wirst du vorher anlaufen oder hinterher auslaufen, um die 10 voll zu kriegen?
Das entscheide ich auf der Zielgeraden. Nein, das entscheide ich schon vorher. Wenn ich sehe, dass die Zeit brauchbar wird, dann laufe ich weiter, um die 10 voll zu machen. Wenn ich weiß, die ist bis dahin schon schlecht, dann höre ich da auf und rede es mir schön.
Ja.
So ist der Plan.
Ja, so ist der Plan für den Donnerstag, der natürlich endet mit dem letzten Gruppenspiel der Vorrunde im Fußball, aber wir sind ja ein Triathlon-Podcast. Trotzdem dein Tipp.
Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Da gehen wir vorbei. Ich glaube, wir spielen zum ersten Mal zu 0, 3-0.
Okay, würde ich auch nehmen.
Ja.
Du bist mehr Fußball-Experte als ich, von daher brauche ich ja nicht mittippen.
Die Zeiten sind lange vorbei. In Frankfurt immer eifrige Autokorso-Stadt. Also da ist dann, aber es ist wahrscheinlich eher ab den... wahrscheinlich ist es auch ganz egal, wer sowieso gewinnt. Es wird auf jeden Fall laut, es wird bunt.
Frankfurt so soll das sein. Hat für jede Nation ein Autokorso vorbereitet. Absolut. Hab ich das Gefühl. Ich meine, alle 2 Jahre haben wir das da. Entweder ist EM oder WM, wenn der Ironman in der Stadt ist. Und wir haben immer so die große Diskrepanz zwischen Fensterweiten auf, weil heiß und dem Krach, der draußen stattfindet, weil irgendeine Nation feiert. Ja, das gönnen wir denen und danach gönnen wir uns dann unseren Schlaf bei der Hitze. Ja, es wird heiß. Die Prognosen sind brutal für den Ironman Frankfurt.
Ja, sie sind so, wie sie schon so oft waren in Frankfurt, und das heißt, sie sind brutal, genau wie du es gesagt hast. Ja, bevor wir vielleicht ins Sportliche eintauchen, das ist was ich, glaube ich, aber ja, auch verknüpfen wird, vielleicht, möglicherweise. Also hab da heute schon mit Björn Geßmann drüber gesprochen. Beeinflusst das die Taktik? Er hat ja gesagt, das ist eine fast schon philosophische Frage, weil das natürlich ganz stark davon abhängt, ja, wo kommt man aus dem Wasser, wie stark ist man beim Radfahren und was hat man so für Ziele hinten raus? Es gibt natürlich Slots zu verdienen, es gibt den Prestige eines Sieges, es gibt Pro Series Points. Es ist die Frage, ne? Für was ist man unterwegs oder kämpft man nur ums Überleben? Wird man sehen. Und bei den Age Groupern natürlich genau das Gleiche. Ich meine, diese Temperaturen, die angesagt sind, ich habe bisher nur bis Samstag geguckt, 38 Grad, 39 Grad für den Renntag, alles möglich. Das ist ja nichts, was man ignorieren kann. Also da kann man nicht einfach an den Start gehen in der Hoffnung, das wird schon funktionieren.
Ja, ja. Also was es garantiert geben wird, da können wir, glaube ich, schon von ausgehen, ist ein Neoprenverbot. Und wir sind ja schon mittendrin in der Berichterstattung. Gestern hat Kollege Simon Müller losgelegt mit der 6,5-stündigen Koppeleinheit von Kaspar Stornes für den Mainova Ironman Frankfurt. Der Weltmeister ist am Start. Und heute habe ich mal nachgelegt. Ich habe mir nämlich angeschaut, wie waren die Schwimmzeiten in den letzten 15 Jahren in Frankfurt, wo wir schon, ich glaube, 4 oder 5 Mal ein Neoprenverbot hatten, weil sich der Langener Waldsee einfach in der Sommerhitze auch schnell mal aufwärmt. Und die Unterschiede sind wirklich krass. Wir müssen ja mal davon ausgehen, dass der Langener Waldsee wenig Möglichkeiten hat, Bojen falsch zu stecken. Wir kennen alle die erste Schleife, die zweite Schleife, das geht immer relativ weit bis zum Rand. Und die Unterschiede sind wirklich krasser, als ich es erwartet hatte und als es auch die Neopren-Experten, mit denen ich gesprochen hatte, erwartet haben. Und zwar schwimmen Frauen im Neopren im Schnitt 8 Minuten 16 schneller auf der Langdistanz und Männer sogar 9 Minuten 30. Das lässt sich wahrscheinlich leicht erklären, der Unterschied. Die Auftriebshilfe wirkt bei den Männern noch mehr als bei den Frauen durch die unterschiedliche Körperkonstellation. Aber dass es so krass ist, da habe ich hier nicht mitgerechnet.
Ja, ist schon eine ganze Menge. Es ist ja immer, das sagen wir ja auch schon seit Jahren, man muss sich halt irgendwie nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich irgendwie darauf vorbereiten, dass das passieren kann. Vor allen Dingen, wenn man bei so einem Sommerrennen startet, irgendwie habe ich das Gefühl, in Frankfurt ist es ja, es geht immer in die eine oder in die andere Richtung. Ich kann mich auch schon an halb erfrorene Frauen erinnern, die geklappert haben und gesagt haben, nee, das, so geht's nicht irgendwie, sondern es ist einfach viel zu kalt, weil die Luft so kalt war. Mhm. Oder es ist halt eben so warm, dass man sagt, boah, da muss man schon am Samstag beim Rad reinschieben in die Wechselzone, auf jeden Fall schon mal einmal in den See springen. Mhm. Da kommen Zeiten natürlich Unterschiede. Woran das jetzt genau liegt im Detail, das kann man so ein bisschen spekulieren. Du hast ja jetzt so eine Annahme damit reingeworfen. Es sind auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Das muss man schon sagen. Vor allen Dingen, ja, es liegt einfach daran, weil es also hier auch einfach Süßwasser ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Wenn kein Salzwasser dazukommt, was sowieso Auftrieb bietet, ja, dann macht es das natürlich nochmal den Unterschied einfach größer, wenn man auf den Neo angewiesen ist. Ich weiß, wovon was ich rede.
Du weißt, wovon du redest, ja, aber wäre für dich irgendwo eine... Würdest du sagen, ich schwimme in jedem Fall mit Neo, wenn es erlaubt ist, auch wenn es eigentlich zu warm ist?
Na, was heißt eigentlich zu warm? Ich kann mich ja auch nicht über die Regeln hinwegsetzen, aber ich würde sie ausreizen, ja. Schon. Also im Training nicht. Also das ist wieder das, dieses Bewusstsein machen dafür. Aber ich bin so ein schlechter Schwimmer mit so einer grottenschlechten Wasserlage, dass die Unterschiede gigantisch sind bei mir. Also es ist... ja, ich wünschte, es wäre anders, aber es ist einfach so und das hilft mir extrem, Kraft zu sparen. Natürlich komme ich auch ohne Neo an, aber ich muss alles mitnehmen, was ich kann, was mir irgendwie Auftrieb gibt, damit meine Beine nicht irgendwie Unfug machen da hinten. Und deswegen würde ich das ausreizen, ja.
Ja, also das Web, ich habe es gerade mal eingegeben, gibt geradeaus aktuelle Wassertemperatur im Langnerwaldsee 22 Grad. Damit wäre es für die Profis gerade verboten, für die Age-Grouper noch erlaubt, aber es sind ja noch ein paar Tage und ja, es wird nicht kälter.
Nein, also, es wird wärmer. Ja. Und ja, das muss dann jeder selber für sich wissen, ob er Daumen drückt für oder gegen Neo. Es gibt ja auch welche, die sagen, super.
Ja.
Kein Neo. Ja. Tipptopp.
Also schaut mal rein auf trimark.de, da findet ihr die Analyse mit den beiden interessanten Erkenntnissen, wie stark sich der Neo auswirkt, aber auch, dass das Schwimmen über die Jahre nicht wirklich schneller geworden ist. Wir sehen immer wieder neue Bestzeiten im Triathlon, die haben dann eher mit der Weiterentwicklung im Material beim Radfahren und Laufen zu tun. Beim Neopren ist es einfach Flexibilität, ja, die ist seit Jahren da. Auftrieb ist da. Ich glaube, was sich bei den Neos weiterentwickelt hat, ist auf jeden Fall die Haltbarkeit.
Ja, und ich meine, das Regelwerk gibt natürlich auch vor, dass du nicht, wie jetzt bei den Schuhen, wo dann immer mehr Schaum, wurde dann irgendwann auch begrenzt, aber da war natürlich, und beim Neo ist es halt schon seit Ewigkeiten die Maße vorgegeben, sodass du da natürlich auch nicht so wahnsinnig viel mehr erreichen kannst, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, aber der Triathlon besteht ja aus drei Disziplinen. Wie gesagt, beim Schwimmen, ich denke mal, bei den Profis auf jeden Fall Haken dran. Da wird ohne Neo geschwommen und bei den Age-Gruppern werden wir sehen. Dann geht's aufs Rad. Die Strecke hat wieder ein altes, neues Highlight zurückgewonnen. Den Heartbreak Hill in Bad Vilbel. Da ist auch unser Partner Mainova am Start, hat da eine große Fanzone eingerichtet. Da werden wir auch mal vorbeischauen und dann geht es zum Laufen an den Main und da wird die Hitze stehen.
Ja, das weiß man aus den vergangenen Jahren. Das ist einfach Summer in the City, das ist in keiner City, glaube ich, in Deutschland so schlimm wie in Frankfurt. Da ist es einfach durch diese, ich weiß nicht, keine Ahnung, das liegt natürlich nicht an, also es ist einfach gerade mit dem Fluss in dem Meer, das ist dampft einfach und die Mauern, diese Kaimauern und so weiter, das heizt sich irgendwie alles auf. Es glüht einfach da der Asphalt und es ist wenig bis gar kein Schatten. Es ist knusprig.
Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat man mal die Laufstrecke ein paar Meter versetzt in eine Allee am Main, damit wenigstens etwas Schatten da ist. Wir haben Dramen erlebt. Es gab auch schon einen tragischen Todesfall. Wir haben Dramen erlebt, damals das Rennen bei den Frauen mit Sarah True, die kurz vor dem Ziel noch kollabiert ist und das Rennen nicht ins Ziel bringen konnte, hinterher aber wohl auf war. Also es hat Auswirkungen.
Definitiv. Es ist aber auch viel, die Entwicklung ist viel weiter gegangen, was man so an Gadgets haben kann und zum Kühlen. Und auch die Ideen der Athletinnen und Athleten sind weitergegangen. Ne? Mit Anzügen, die sie Innentaschen haben, wo man Eisbeutel reinstecken kann. Der berühmte Zipper ist eine total gute Erfindung, total naheliegend irgendwie. Ne? Du kannst am Anfang alles reinwerfen in so einen Gefrierbeutel mit was, alles, was du brauchst, Brille, Schweißband, Uhr, weiß was ich. Dann ziehst du das beim Laufen an und danach hast du diesen Beutel. Den kannst du immer schön voll machen mit Eis, machst den Zipper wieder zu, packst ihn dir in den Nacken, das schmilzt, dann hast du nachher noch das kalte Wasser, das kannst du dir über den Kopf gießen, alles nochmal wieder von vorne. Geniale Idee, wer immer das auch zuerst gemacht hat. Mittlerweile machen es sehr, sehr, sehr viele, also es ist ein wirklich guter Tipp. Das muss man machen. Also hoffentlich nicht am Donnerstag, muss man es beim Laufen, ist wahrscheinlich kurz genug, aber ja, ein Marathon in dieser Hitze zu laufen ist einfach was anderes.
Also wenn ihr euch kühlen wollt, geht an den Kiosk, holt die aktuelle Triathlon, da stehen ein paar Tipps drin, auch im Netz gibt es bei uns Beiträge, wir sind natürlich da auf der Höhe der Zeit und wenn es heiß ist, dann wollen wir euch natürlich auch entsprechend versorgen und betreuen und wir testen auch selbst gerade ein paar Devices. Ich habe am Wochenende mal festgestellt durch ein Mess-Device, dass man auch während einer Radtour mehr als 10 Liter ausschwitzen kann, wenn die Daten denn stimmen. Also wir testen gerade sehr viel und da sollt ihr natürlich auch von profitieren. Schaut auf trimac.de vorbei, da findet ihr schon erste Dinge und ja, more coming soon.
Muss die Radtour nur lang genug sein?
235 Kilometer mit 3000 Höhenmetern sollten reichen.
Ne? Das reicht doch.
Ja. Jo, Frankfurt. Wer gewinnt? Das werden wir am Freitag in die Kamera sprechen. Ja?
Gemacht. So schnell sind wir noch nicht. Aber wir können ja mal einen Überblick geben darüber. Wir haben ja hier auch das schon mal kurz reingeworfen, als die Startliste veröffentlicht wurde. Ein paar Namen sind flöten gegangen irgendwie seitdem, aber von den Top-Dogs sind alle dabei geblieben, wenn ich es richtig sehe. Und ja, da müssen wir natürlich drüber reden. Und natürlich, wenn wir über ein richtig gutes und richtig schnelles Rennen reden, dann reden wir natürlich über norwegische Athleten.
Ja.
Nicht, man kann nicht insgesamt sagen, die Norweger, denn Christian Blumenfeld hält noch eine Woche nicht die Füße still, das kann er nicht, schart noch weiter seine Kilometer weg, bis er dann in Rot am Start ist, aber der Weltmeister Kasper Sørensen und Gustav Iden, der ehemalige Weltmeister, sind am Start, haben die Startnummern 1 und 2 letztes Jahr beim norwegischen Clean Sweep auf dem Podium schon gewesen.
Ja, wir müssen einmal, glaube ich, definieren, um was geht es? Es geht um den Europameistertitel. Nur bei den Männern, die Frauen haben das Ganze schon in Hamburg gemacht. Bei den Age-Groupern geht es für beide Geschlechter um die Europameistertitel. Es geht um Preisgeld fürs Rennen, es geht um die Ironman Pro Series und es geht noch um die Hawaii-Quali, wo wir wieder beim Thema sind, es gibt Rennen im Rennen.
Absolut. 6 Kona-Slots sind ausgeschrieben, das sind viel, das liegt einfach am Kontinentalmeisterschaftsstatus, aber man muss auch dazu sagen, es sind schon sehr, sehr viele, auch mit Fahrschein für Kona und unter anderem eben auch viele der vermeintlichen Top-Favoriten. Deshalb wird es das Rennen im Rennen, wie du gerade gesagt hast. Also man muss nicht aufs Podium kommen, um einen Slot zu kriegen, das ist klar bei 6, aber es ist die Frage immer, ne? Es lässt sich schwer vorhersagen. Also wenn wir mal die Namen durchgehen und dann können wir über die Einzelnen ja noch sprechen, aber von den Top-Stars sozusagen mit Qualifikation ist eben der Weltmeister Kasper Sørensen ist direkt qualifiziert, Vincent Louis, Gustav Iden, Brock Hole, Kieran Linders, die sind alle als relativ gut vorne mit eingeordnet, und haben alle schon die Quali sicher. Das sind ja schon mal eine ganze Menge. Es sind auch noch mehrere Namen dabei, die auch noch in Frage kämen, wo man jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie so ganz weit vorne mit landen, beziehungsweise wo man es auch noch nicht so ganz genau weiß. Cameron Wolf steht noch auf der Liste, weiß man aber noch nicht, ob er startet. Das weiß er vielleicht auch selber noch nicht so ganz genau. Vielleicht entscheidet er sich auch, das nicht zu tun, eben weil er schon qualifiziert ist. Und Wilhelm Hirsch hat die Quali in Brasilien geholt. Der könnte durchaus ein Kandidat sein, der vielleicht weiter vorne landet, wo dann ein nachfolgender Athlet sagt, vielen Dank, weil der Slot geht einen Schritt weiter runter.
Ja.
Also, und jetzt gibt es natürlich noch eine ganze Reihe Namen, die werden wir gleich im Einzelnen noch diskutieren, aber wo man dann auch sagen kann, die haben eben noch keine Quali und die sind noch auf der Suche. Und das sind so Namen wie Antonio Benito Lopez, Gregory Barnery, Magnus Ditlev und ja, dann die Deutschen, ne? Also Jonas Hoffmann, Jan Strattmann, Finn Große Fräse, Paul Schuster hat auch noch keine, Hirsch hat eine, haben wir gesagt, genau, Jan Strattmann ist noch auf der Suche, Jonas Hoffmann, habe ich schon gesagt, ist auch noch ohne Qualifikation und Maximilian Sperl macht seine erste Langdistanz, also seinen ersten Ironman, also von daher auch noch ein Kandidat ohne Fahrschein. Und
glaub ja immer in das Phänomen Heimvorteil und so weiter. Ich habe mich aber in Hamburg ja ordentlich in die Nesseln gesetzt, indem ich gesagt habe, von den 6 Slots für die Frauen gehen 4 nach Deutschland. Am Ende waren die Plätze 1, 2, 3 nach der Quali. Alles Deutsche, die alle irgendwo Pech hatten im Rennen auch. Allen voran Jenny Hendrischik mit 3 Platten und dann fehlt am Ende nur ein Bruchteil.
Ja.
Sehr bitter für sie. Ja, es ist mehr oder weniger die letzte Chance, weil die Zeitslots gehen dann zu. Es gibt noch Rennen im August. Ich glaube, es endet wieder mit dem Kalmar-Kopenhagen-Doppelwochenende, wo es die letzten Slots gibt für dieses Jahr in Kona. Und ja, wer tütet es ein?
Wer tütet es ein? Das ist die große Frage. Und irgendwie in den letzten Jahren gab es, finde ich, immer einen klareren Top-Favoriten oder auch so Top-Fragezeichen. Also immer, wenn Patrick Lange zum Beispiel gestartet ist, hat man sich ja gefragt, in was für einer Form ist er? Ne? Liefert das jetzt ab? Und die Antwort war in der Regel nein. Wenn Christian Blumenfeld am Start ist, kann man eigentlich nicht umhin, ohne ihn als Favoriten dahin zu schreiben. Und das hat er dann auch gezeigt, auch mal aus einer Situation, wo man gesagt hat, jetzt war er Top-Favorit, wie im letzten Jahr. Oder eben nach der großen Olympia-Enttäuschung, wo er auch gewonnen hat, wo man gesagt hat, das ist aber krass, dass er wenige Tage danach wieder in solcher Langdistanzform ist. Der ist nicht dabei und ich finde, das macht das Rennen dieses Jahr extrem spannend. Also natürlich, der Weltmeister hat den Titel und hat den Nimbus und du hast es vorhin angesprochen, wir haben auf Triathlon Plus haben wir ja eben die Einheit der Woche, hat sich Kollege Simon Müller eben mit dem Klassiker beschäftigt. Diese Klassiker-Langdistanz-Einheit, die die Norweger nun mal absolvieren und wir wissen, zu was das führt und auch dieses Mal wieder, es ist einfach ein Brett, diese Einheit und wenn man die so gut absolviert wie Kasper Stornes, dann weiß man, dass der einfach auch wieder verdammt gut in Form ist.
Kleiner Disclaimer, wenn ihr in Frankfurt Start am Wochenende nicht nachmachen, ist es jetzt zu spät. Ja, aber es ist trotzdem großartig zu sehen, was man tun kann, wenn man denn auf einem solchen Niveau unterwegs ist.
Ja, sowieso. Und das ist ja niemand. Aber das Schöne ist ja, man kann ja immer, das macht den Reiz dieser Einheit der Woche auch aus, dass man ja die Struktur kopieren kann, ne? Mit ganz anderen Intensitäten und natürlich auch Längen. Bitte nicht nachmachen, was die Norweger machen, auf gar keinen Fall, aber man kann was über die Struktur lernen und da kann man vielleicht auch was für sich selber mitnehmen.
Ja.
Also, Kasper Stornes, auf jeden Fall gehört er zu den Top-Favoriten. Wie weit ich ihn da oben einordne, das überlege ich mir dann noch durch die Woche, ob ich tatsächlich zum Favoriten mache. Und bei Gustav Iden ist für mich wieder sozusagen, wie auch im letzten Jahr, ist es immer irgendwie ein kleines Fragezeichen, wie weit ist er, ne, nach Krankheiten, Verletzungen und so weiter. Irgendwie wiederholt sich das ja, hat ja auch in diesem Jahr schon sehr gute Ansätze gezeigt, hat gut trainiert jetzt auch dahingehend, ist aber auch nie ganz beschwerdefrei. Auch Kasper Stornes war nicht ganz beschwerdefrei, vielleicht habe ich es in den Social Media Einträgen gesehen, hatte einen Radsturz an einer Schwelle, das kennen wahrscheinlich so viele irgendwie, ne? schräge Bahnlinie, eingelassene Gleise, Regen, sehr glitschig, macht Aua. Und das auch beim Weltmeister, ist jetzt aber schon ein bisschen her, scheint gut verheilt zu sein. Ja, das sind die Norweger und das ist aber die Frage, wer wird ihnen gefährlich? Wer kann da anknüpfen? Und du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, ne? Vincent Louis ist ja immer noch relativ neu auf der Langdistanz.
Ja.
Und hat aber eine sehr, sehr steile Lernkurve hingelegt. Hat ja in Rot war er schon, sagen wir mal, ganz gut dabei, aber mit ganz anderen Voraussetzungen. Da hatte irgendwie die Saisonplanung für ihn, sah dann noch ganz anders aus, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine längere Laufpause gehabt im letzten Jahr, sodass er da in Anführungszeichen nur Vierter geworden ist und hat danach ja irgendwie auch ja mit der T100 und so weiter, mit der er nie so richtig warm geworden ist, einen Rennkalender gehabt, der ja ihm nicht so gelegen hat wahrscheinlich. Dieses Jahr gibt es ein Ergebnis, den Ironman Texas, und da ist er Vierter geworden und das war aber ein ganz anderer Auftritt. Das war nämlich ja so ein Aha-Moment für alle, die irgendwie sich gefragt haben, ist er in der Lage noch in seinem Alter, in Anführungszeichen, eben diesen Switch noch zu machen, den ja so viele jetzt viel, viel, viel früher machen als er auf die Langdistanz. Und da hat er eindeutig gezeigt, ja, vor allen Dingen hinten auch beim Laufen raus, 2,34, 2,52 gelaufen. Das war schon ein anderer Wilson Luis. Und vor ihm damals nur Kasper Stornes, Martin van Riel und Christian Blumenfeld. Wie sieht's dieses Mal aus?
Ja.
Kann er ganz nach vorne kommen? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ich meine, wer bei einem solchen Feld Vierter wird, der kann auch in anderen Rennen gewinnen. Ja, wenn die Voraussetzungen, ich sag mal, klimatisch sind sie ein bisschen ähnlich. Ja, ich glaube, Texas ist noch so ein bisschen suppiger, würde ich das Wetter mal bezeichnen.
Ja, wunderbar.
Ein bisschen schwüler. Hier ist es einfach eine trockene Hitze, die uns erwarten wird. Ja, und das wird sicher ein Rennen, ich glaube, das kann man prognostizieren, wo auch Top-Athleten straucheln werden. Ja, da wird sicher das Klima dazu beitragen, dass der ein oder andere halt mehr leiden muss als bei annehmbaren Bedingungen. Ja.
Ja, das Spannende wird ja sein, wie entwickelt sich dieses Rennen, ne? Also wer hat ein Interesse daran, das super, super schnell zu machen nach dem Schwimmen? Wer ist dann dabei in der Gruppe vorne? Da gibt es auch viele denkbare Szenarien. Also es gibt sehr, sehr viele sehr gute Schwimmer. Ich kann das durchaus sehen, dass es eine wirklich große Gruppe gibt, in der aber auch gute Radfahrer sind. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Es wird ja niemand auf die Bremse treten, dann beim Radfahren und sagen so, huch, ich bin hier ganz vorne mit beim Schwimmen und jetzt bin ich auch ganz vorne beim Radfahren. Aber lass mal nicht so schnell fahren, weil das ist ganz schön heiß heute. Das ist die Variante ist natürlich, gibt's da Harakiri? Also versucht wirklich jemand aus dieser Gruppe der guten Schwimmer dann zu sagen, jetzt ist mein Moment, ich bin live im Fernsehen, Attacke. Sowas, was wir von Jonas Schomburg zum Beispiel gesehen haben, ne? Glaube ich eher nicht, dass das dieses Jahr der Fall wird, weil wer sollte das sein, der sowas riskieren kann, will, um dann zu sagen, ich bleibe irgendwie beim Laufen vorne. Ich glaube eher, dass es eine große Gruppe wird, die darf natürlich auch nicht zu groß sein. Letztendlich wird es dann auch immer schwieriger. Jetzt mit 20 Meter Abstand ist das schon eine ganz schöne Kette, wo man auch ganz schön aufpassen muss, dass man dann irgendwie nicht blöd den Anschluss verliert bei den doch heftigen, doch teilweise heftigen Anstiegen, Kopfsteinpflaster und so weiter. Das ist alles nicht ohne in Frankfurt. Ich glaube am Ende, klar, Binsenweisheit wird es auf das Laufen hinaus laufen. Und da kommt es dann, ja, es sind auch hier wieder sehr, sehr, sehr viele gute Läufer im Spiel. Können sich Leute absetzen. Das wird die große, das macht das Rennen so spannend. Also zum Zugucken wird das ein richtiger Kracher, glaube ich. Vielleicht erst hinten raus, also vielleicht noch nicht ganz so am Anfang, weil wenn es eine große Radgruppe gibt, aus der keiner sich so richtig absetzen will, dann gibt's da den einen oder anderen Wechsel. Aber beim Laufen wird das ganz, ganz stark dahingehend einfach auch, weil du gesagt hast, es geht dann um die Plätze, es geht dann um den Sieg, wer kann sich behaupten, wer kann sich absetzen, gibt's noch Leute, die einbrechen. Das wird schon richtig, richtig gut. Und dann gibt's natürlich auch große Namen wie Magnus Ditlev, von dem wir gar nichts wissen, wie er dieses Jahr drauf ist. Hatte Höhentrainingslager, wollte in Texas starten, da haben wir eigentlich alle darauf gewartet, irgendwie so, ach, das ist das große Ding, jetzt kommt das Neue, ne, mit 20 Metern, das ist genau das, was er immer wollte, weil er gesagt hat, jetzt kann ich auch mal meine Radstärke ausspielen, ohne dass ich jetzt hier alle hinter mir herziehe und aber ich absurde Watt trete und alle sich auf den langen Dehnen verlassen. Dazu kam es nicht. Hat eine Gürtelrose, schlimme Erkrankung, die echt ausgebremst hat, offensichtlich bis jetzt. Die Frage ist dann in die Höhe gegangen, kommt jetzt aus dem Höhentrainingslager. Aber alles noch nicht so lange, alles nicht so, naja gut, wie erfolgreich. Da steht eben dieses Fragezeichen dahinter, ne? Denn Magnus Ditlev ist nicht so präsent auf Social Media. Ab und zu wird mal irgendwie gepostet, wo er ist und was er macht, aber eigentlich auch nur, sorry, ich bin hier, ich bin abgemeldet, ich trainiere. Das war schon oft ein Zeichen dafür, dass er dann in richtig guter Form wiedergekommen ist. Hat die Zeit jetzt gereicht, um in Form zu kommen? Fragezeichen. Also erstens, kann er da vorne eingreifen in den Sieg? Kann er beim Rad dem einen Stempel aufdrücken? Wie verhält es sich mit seinem Lauf bei Hitze? Da hat er schon gute Ergebnisse abgeliefert, hat aber auch schon schwer gelitten und dann trotzdem gute Ergebnisse abgeliefert. Also das ist für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen und letztendlich geht es für ihn hauptsächlich um die Quali. Das ist halt die Frage, ne? Wir erinnern uns noch an am letzten Jahr, vielleicht hätte er gewonnen, hätte er nicht die Zeitstrafe bekommen. Da war er ganz, ganz, ganz stark, ne? Da war er wirklich richtig, richtig gut beim Laufen, hatte eine Zeitstrafe gekriegt wegen Littering. DQ wieder zurückgenommen, mental gebrochen, ein großes Drama letztes Jahr. Ja. Da gab's viel zu diskutieren.
Ich würde jetzt mal fast sagen, 90% von dem, was du in den letzten 3 Minuten erzählt hast zu dem großen, blonden Dark Horse, würde auch auf einen anderen Namen zutreffen, auf Finn Große Fräse. Auch im letzten Jahr, im Sommer, die deutsche Rekordzeit aufgestellt auf der Langdistanz, abgeluchst von keinem Geringeren als Jan Frodeno, der sie damals beim das Tri-Battle Royale war das, was am Ende stehen geblieben ist. Ja. Und Finn Große Fräse hat ihm die Bestzeit abgeluchst in einem offiziellen Rennen beim Ironman in Kopenhagen. Und dann ist es auch um ihn sehr ruhig geworden. Da gab es dann auch Trainerwechsel und so weiter. Und das ist die gleiche große Frage. Von dem hat man auch schon mehr gesehen, mehr wahrgenommen. Wie steigt er jetzt wieder ein? Ist es fast so ein Comeback-Rennen auch für ihn?
Das ist die Frage, ob das schon das Comeback-Rennen ist oder ob wir da noch warten müssen. Reicht es erstmal vielleicht in Anführungszeichen nur Schritt 1 für die Quali? Großes, großes Fragezeichen nach dieser Saison. DNF beim 70.3 in Dallas, 5. bei der Challenge Salou, DNF Challenge St. Pölten. Wir sind jetzt schon Ende Mai.
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, was ist seitdem passiert? Du hast von Trainerwechseln gesprochen. Er ist wieder zurück bei Björn Giesmann. Was kann man in dieser kurzen Zeit bewirken? Das werden wir sehen. Ne? Also da ist viel gearbeitet worden. Ich habe vorhin, wie gesagt, ich habe mit Björn gesprochen vorhin. Er hat gesagt, dass auch er kann dann natürlich keine Prognose wagen. Aber er sagt, die sind beide, Jan Stratmann ja sein anderer Schützling, über den wir auch noch sprechen können, sind genau in dieser Situation, die du gesagt hast. Ne? Gute Schwimmer, gute Radfahrer. Du bist vorne, was machst du dann da draus?
Ja.
Ne? Das wird wirklich spannend, kann ich dir hier nicht beantworten, aber das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Und du hast es gesagt, Finn Große Fräse hat eben nicht nur den deutschen Rekord eben sich geholt, sondern er hat es, nicht nur die übergeordnete Zeit ist da sehr spektakulär gewesen, sondern vor allen Dingen sein Lauf am Ende. 2:32, 43 ist er gelaufen.
Mhm.
Das ist ja eine Wahnsinnszeit.
Ja.
Das ist das gepaart mit der schnellsten Schwimmzeit des Tages damals. Also das war ein grandioses Rennen, was er da abgeliefert hat. Und die Frage ist, wie viel sehen wir von diesem Finn jetzt schon wieder? Und wie viel schafft er so bis zum Ende des Jahres aus ihm rauszukitzeln? Und in der Zukunft? Jung ist er ja.
Jung ist er, ne? Wir erinnern uns an unseren ersten gemeinsamen Auftritt, wo er uns auf Hawaii in die Kamera gesagt hat, ich will hier in die Top 10. Ja, also den Ehrgeiz hat er auch und sind wir mal gespannt, ne? Ich meine, im letzten Jahr hatten wir auch so ein großes blondes Dark Horse am Start, da ist er in den Lenker gebrochen, das war eine andere Geschichte, aber danach, damit fing es ja an quasi, ne? Und schauen wir mal, wohin die Reise geht.
Ja, das, genau, du sagst es. Und dann kann das halt super schnell gehen, dass so eine Karriere auf einmal Richtung Hawaii, Richtung Weltmeisterschaft auf einmal ganz andere Namen eine Rolle spielen, von denen man vielleicht vorher noch nicht so gerechnet hat, dass man über die reden würde. Ja, das ist absolut richtig, ja. Ja, wenn wir bei den Deutschen sind, lass es doch einfach kurz mit durchgehen. Über Finn haben wir gesprochen. Jonas Hoffmann, wahnsinnig guter Läufer, Kandidat, der immer dafür gut ist, quasi ein Rennen, was vielleicht nach dem Radfahren, vielleicht, wenn er es nicht ganz geschafft hat, an die Spitzengruppe zu kommen, für ihn alles andere als beendet ist. Das ist quasi so ein Patrick Lange 2.0 fast, ja. Irgendwie so, der hinten einfach mit einer Granatenlaufleistung immer noch in der Lage ist, sich Platz und Platz und Platz nach vorne zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, noch keine Kona-Quali, auch der krankheitsbedingt angeschlagen gewesen, hat aber jetzt irgendwie so die letzten Posts, die ich gelesen habe, klang schon wieder ganz zuversichtlich, hat er gesagt, jetzt kann er sich wieder freuen auf das Rennen, hat jetzt hart trainiert, die letzten Einheiten hinter sich gebracht. Auf jeden Fall auch ein Kandidat für die Quali, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir Paul Schuster, von dem habe ich jetzt länger nichts so gehört, im Kraichgau sehr zufrieden gewesen mit seinem Lauf. Da auf jeden Fall, da ist tatsächlich auch der immer jetzt, gerade wenn der Lauf dann hinten raus passt, einer ja auch, der angreifen mag und so weiter, hängt auch irgendwie auch der ist in dieser ganzen großen Gruppe, wo du gesagt hast, ne, wo man nicht so richtig kann, wer wer ist jetzt da, wer nimmt das Heft in die Hand, da wird Renndynamik eine riesengroße Rolle spielen. Wilhelm Hirsch in einer ganz anderen Situation, der hat die Kona-Quali, der kann ganz beruhigt an den Start gehen.
Ja, und von der Quali her ja, aber ja. Hat er nicht jetzt einen gewissen Druck? Er hat jetzt ein Rennen gewonnen, zwar weit weg in Brasilien, aber jetzt vor heimischem Publikum. Jetzt, ich meine, da geht es ja dann nicht mehr um Quali oder so, da geht es letztendlich dann um Dinge wie Sponsoring. Das muss in die Zukunft einzahlen, ja. Natürlich geht es darum, jetzt gerade bei den Bedingungen auch nochmal Hawaii vorzubereiten, zu testen, ja. Ich glaube, locker, weil der Druck der Quali ist weg, aber das heißt nicht, dass das locker angehen lässt.
Nein, ganz im Gegenteil. Aber er kann sich's eben, er muss nicht hektisch werden. Mhm. Und das ist ja ein absolutes Fund, was du dann irgendwie auch auf die Strecke bringen kannst. Ganz entspannt in dieses Rennen reinzugehen. Und da haben wir nämlich eben auch die, ich meine, wir haben ihn ja auch schon in Frankfurt auch schon gesehen lange, ne? Du hast es angesprochen, Fernsehzeit, kann ich mich noch gut daran erinnern. Was nicht in diesem Regenrennen, wo er wirklich, wirklich lange vorne war, das kann er natürlich, ja, mit einer starken Schwimmung, gehört ja zu diesen, ich ganz aufgeregt, wenn ich dran denke, gehört eben zu diesen Athleten, die alles können, ne? Der kann gut schwimmen, der kann gut Radfahren, der kann gut laufen. Und an einem guten Tag kann er eben auch eben da ganz entspannt nach vorne kommen. Ich sehe ihn da auf jeden Fall sehr, sehr lange auch mit in dieser Gruppe. Und wenn wir noch zu großen Namen kommen, dann ist auf der Langdistanz Jan Stratmann hat auch da gezeigt, dass er sofort mit bei großen Rennen mit dazugehören kann. War aber, glaube ich, ich hoffe, ich kann ihm das so in den Mund legen, bei keinem Rennen bisher so richtig rundum zufrieden. Dass er gesagt hat, irgendwie so, ja, da ist jetzt auch wirklich alles gut gelaufen und da ist jetzt mehr kommt jetzt auch nicht mehr von mir, sondern weil es halt wirklich ist ja auch ein sehr, sehr ehrgeiziger Athlet, der dann auch, ja, zum Beispiel bei der Challenge Rot von Platz 4 in 24, dann Platz 3 in 25 Jahre gesagt, irgendwie so, ist ja wohl klar, was dieses Jahr dann von mir kommen würde. Was er selber von sich erwartet, also Podium, vorne angreifen, um den Sieg mitzukämpfen. Und das ist natürlich ein großes Wort. Also das muss man der sich auch erstmal zutrauen, das zu sagen. Aber letztendlich, so hat Björns mir erzählt, ist es bei Jan auch so, dass er gesagt hat, ich meine, was soll ich denn jetzt hier in Frankfurt an den Start gehen und sagen, ich will um den Quali-Platz kämpfen. Wenn ich da Probleme mit habe, um den Quali-Platz zu kämpfen, dann brauche ich nicht nach Hawaii fliegen. Dann ist es sinnlos.
Ja.
Ja, das ist, ich muss hier racen, um das Beste rauszuholen und das muss krachen, das muss weiter nach vorne.
Irgendwann brauchst du ja in einer Karriere auch mal den Sieg, der dich definiert, ja. Und das kann für einen Deutschen ja irgendwo, das ist dann, ich meine, von Willi Hirsch erwarten wir noch was, aber wenn am Ende einer langen Karriere dann nur Brasilien irgendwann mal steht, dann gerät man auch schnell in Vergessenheit. Also ich glaube, Frankfurt ist eben auch so ein Prestigeding hier aus deutscher Sicht. Es wird ja live im öffentlich-rechtlichen übertragen. Das haben wir ja auch nicht so oft in unserem Sport. Ja, also wir wissen alle, da werden viele Rennen auf YouTube übertragen. Die haben dann irgendwo 10.000 Zugriffe und so. Aber öffentlich-rechtlich ist dann nochmal was anderes. Ja, und das auch in der heutigen Zeit noch. Ja, und da ist auch das ist ein Faktor, glaube ich, in Frankfurt. Ja, Fernsehzeit, wie du es gesagt hast.
Ja, ja. Ne? Nicht zu unterschätzen. Definitiv wichtig. Und ja, dass einfach über einen geredet wird auch.
Ne? Ja, ja.
Ich meine, gerade die Kommentatoren, die müssen sich ja auch irgendwas einfallen lassen während dieser langen Übertragungszeit. Und wenn du dann die ganze Zeit im Bild bist, da gibt es auch ja unendlich viele Geschichten, die erzählt werden müssen. Und das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja. Das muss man sich erarbeiten und es lohnt.
Aber es gibt dann einen Athleten, da würde ich dir sogar recht geben, wenn du sagen würdest, der kann es locker angehen, das ist Florian Angert, weil der hat den Befreiungsschlag gemacht, der stand auf dem Ironman-Podium.
Ja,
hat die Hawaii-Quali.
Aber der ist auch, glaube ich, nicht mehr auf der Liste.
Okay, dann habe ich hier eine Liste, die nicht mehr ganz aktuell ist.
Wenn ich das richtig sehe. Ja, der ist ja versorgt, also von daher. Will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht startet.
Ja, ansonsten haben wir da so einige Leute, die immer mal auch gerne irgendwo dieses Hawaii-Ticket lösen wollen würden. Lukas Stahl ist dabei, Ruben Zipunke ist dabei, Marc Eggeling ist dabei. Also es gibt noch ein paar weitere deutsche Profinamen.
Ja, auf jeden Fall. ich hatte es vorhin eingangs schon gesagt, Maximilian Sperl mit Premiere. Das ist ja auch immer eine, das ist, finde ich, auch immer so faszinierend, weil man dann immer auch, ja, gar nicht weiß, was dabei am Ende herauskommt. Ne? Hm. Dieses Jahr ein Rennen steht in seinen Ergebnissen und das war der 4. Platz in Aix-en-Provence, ne? wo es wirklich vorne richtig, richtig zur Sache ging. Und da konnte er, natürlich kann man immer 70-3 und weiß man natürlich immer noch nicht, wenn es kein Ironman-Ergebnis dagegen gerechnet werden kann, aber da hatte er den schnellsten Radsplit des Tages, schneller als Rico Bogen am Ende dann Vierter geworden. Ne? Also das ist schon auf jeden Fall, wo da nochmal hat er aufhorchen lassen und ein weiterer spannender Kandidat, definitiv.
Ja.
Also das ist das Schöne an diesem Rennen. Da kann man wirklich sich die Köpfe heiß reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wen trifft's am Ende? Wer ist strategisch gut vorbereitet, um da irgendwie durchzukommen? Wer kommt mit der Hitze besonders gut klar? Es ist insofern auch ein sehr, sehr, sehr guter Test. Unter wirklich, wirklich harten Bedingungen. Und das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ne? Die werden's werden. Wer will's da am meisten?
Ja, es sind harte Bedingungen, es sind Hawaii-Bedingungen und wie schon erwähnt, es geht auch für die Age-Grupper hier um die Europameistertitel, aber auch um die Hawaii-Slots und da sind es auch, sind auch 60, ne, wie in Hamburg.
Ja, da fragst du mich was.
Bin jetzt gerade leider in der falschen Liste, aber
wird schon so sein.
Eigentlich müsste ich das ja auswendig wissen. Ich bin ja voll drin im Thema. Jetzt streikt hier gerade auch noch mein Rechner dazu. Aber das werden wir gleich nachhaken. Wir haben in Hamburg auch 60 Plätze unters Volk gebracht. 44 sind am Ende an die Männer gegangen, 16 an die Frauen und von diesen gesamt 60 Plätzen sind tatsächlich 35 im Lande geblieben in Deutschland. Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein dann auch bei dem Rennen in Frankfurt und jetzt kommt hier nochmal zur Verifikation die Zahl. Es sind 60 Plätze, die am 28. Juni vergeben werden. Auch da geht es so langsam zu Ende. Hierzulande oder in Europa gibt es dann noch die Rennen in Thun in der Schweiz und in Vitoria-Gasteiz in Spanien. Das sind auch Rennen, bei denen immer noch viele Deutsche starten. Und dann hört es auch für die Age-Gruppe auf mit dem Doppelwochenende in Kalmar und Kopenhagen und auch noch in Leeds in England. Da gibt es noch jeweils 40 Plätze. Also es wird auch für die Age-Gruppe so langsam eng, wenn es um Kona geht, aber Age-Grupper planen anders. Der Profi, der überlegt sich nach einer Quali, die dann nicht geklappt hat, auch nochmal schnell, ach, wo starte ich als nächstes? Der Age-Grupper, der hat in der Regel seinen Plan und dann klappt es oder es klappt nicht.
Das stimmt. Ja, also das ist ja auch durchaus sinnvoll. Wenn man dann nicht noch, ich meine, wenn man schon dafür bezahlt hat, dann macht man sie ja auch nicht. Ich meine, das ist bei den Profis natürlich, die stehen natürlich dann auch auf mehreren Startlisten, deswegen eiern wir auch manchmal hier so ein bisschen rum, wir wissen nicht so genau, nein, manch einer äußert sich auch sofort und sagt, yo, ich bin raus, ne, habt ihr alle schon gesehen. Die werden auch aktualisiert, die Listen, aber natürlich nicht mehrfach am Tag, da kann es natürlich auch Überschneidungen geben, deswegen weiß man das manchmal nicht so und dann geht man auch auf Nummer sicher. Ne? Wir haben das ja bei Lucy Charles Barclay gesehen, die gesagt hat, ja, ich stehe sowohl in Lanzarote als auch in Hamburg auf der Startliste und wenn Lanzarote klappt, dann komme ich nicht in den schönen Norden, sondern wir sehen uns dann auf Hawaii, beziehungsweise in Nizza vorher. Und das ist bei Age-Gruppen natürlich anders.
Ja, apropos auf der Startliste, man kann sich auch an diesem Wochenende, wie schon in Hamburg wahrscheinlich, schon für den nächsten Ironman in Frankfurt anmelden, der Mainova Ironman Frankfurt 2027 und eine Woche später sind wir natürlich dann wieder live dabei in der Anmeldeschlange für die Challenge Rot und wer jetzt schon weiß, dass er im nächsten Sommer starten wird, für den haben wir auch nochmal was. Denn in der Saison ist vor der Saison, kann man fast sagen. Und wir haben da für euch ein Angebot, wo ihr mal reinhören könnt, was wir euch antun können, was wir euch anbieten können, um euch zu begleiten zum nächsten Jahr. Denn auch wenn das Rennhighlight 2027 gerade noch weit weg klingt, ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um das Training mit Struktur anzugehen. Und dafür haben wir unser Trainingsprogramm von Power & Pace. Und da gibt es jetzt in Kürze 2 Kickoff-Calls. Da erfahrt ihr in 60 Minuten ganz kompakt die wichtigsten Facts und Einblicke in unser Online-Trainingsprogramm. Du erfährst dabei von Teammanagerin Jule Bartsch und Coach Björn Geßmann, wie Power und Pace dich auf dem Weg zu deinem Ziel 2027 begleiten kann. Ganz egal, ob du auf der Sprintdistanz starten wirst, vielleicht auch zum ersten Mal, oder über die Kurz-, Mittel- oder Langdistanz-Ambitionen hast. Es gibt für jeden das passende Training, für jeden Alltag. Wir haben auch immer wieder mal Fragen, ich arbeite im Schichtbetrieb oder meine Schwimmeinheiten kann ich nur dienstags machen, bei euch steht aber ein anderer Tag drin. Es gibt für jedes Zeitbudget und jede Ambition entsprechende Pläne. Die Kickoff-Calls, die gibt es an zwei Terminen, und zwar am 1. und 15. Juli. Start ist jeweils um 19 Uhr. Ihr könnt euch da jetzt einen Platz sichern und dann mehr Klarheit für das nächste Triathlon-Jahr 2027 bekommen. Alle Informationen sowie den Link zur Anmeldung, die gibt es in den Shownotes oder direkt auf powerandpace.de/kickoff2027. Wie gesagt, der Link steht auch nochmal in den Shownotes. Und ja, dann kann es losgehen mit dem gezielten Training für 2027. Egal ob mit oder ohne Anmeldung. Das neue Jahr kommt schneller, als ihr denkt. Ich weiß noch, wie wir hier im Winter gesessen haben und weit über die Saison philosophiert haben, die jetzt irgendwo ja in die heiße Phase geht.
Ja, es ist natürlich aber auch so. Aber ich meine, klar, wenn du jetzt planen willst, jetzt musst du dich anmelden für nächstes Jahr. Und das ist, wir haben es so oft gesagt und wir werden es immer wieder sagen, an dem Tag, an dem du dich anmeldest für eine Langdistanz, vergeht kein Tag, an dem du nicht an dieses Rennen denken wirst. Und da hilft es, wenn man Struktur an der Hand hat und jemanden, der einen auf die Schulter klopft und an der Hand nimmt und sagt, so wird's gemacht.
Ja, ne? Also schaut in die Kickoff-Calls rein. Ich kann auch verraten, es gibt am Ende ein besonderes Angebot, wenn ihr das Jahr mit uns in Angriff nehmen wollt. Und dazu erzählen euch Jule und Björn am 1. und 15. Juli mehr unter powerandpace.de/kickoff2027. Ja, packen wir mal die Sachen für Frankfurt.
Absolut. Nur, das ist Hawaii-Gepäck diesmal. Nur kurze Hose, Schießgewehr. es gibt keine Winterklamotten zu bedenken diesmal. Nein, nein, nein. Und hoffentlich auch keinen Regen. Wollen wir auch nicht. Gewitter, schauen wir mal. Wir gucken, dann dampft es noch mehr. Das brauchen wir nicht.
Es wird heiß und das in die Hitze nehmen wir euch gerne mit. Schaut vorbei auf trimark.de und auf unserem YouTube-Kanal. Es gibt eine ganze Menge an Informationen. Wie gesagt, jetzt schon mal die Analyse der Schwimmzeiten aus der Historie des Ironman Frankfurt. Es gibt auch noch viel mehr aus der Geschichte. Wer hält welche Streckenrekorde? Wer war wann ganz weit vorne? Wann waren die Teilnehmer stärksten Jahre? Wie entwickelt sich die Frauenquote? Das findet ihr alles in unseren Zahlen und Fakten, die wir euch präsentieren werden. Natürlich die Vorberichte, jetzt in dem Fall für die Profi-Männer. Es gibt die Slotvergabe am Montag. Ja, also wir sind das ganze Wochenende da, auch am Renntag. Das große Fernsehen zeigt live, aber wir werden euch Dinge auf den Bildschirm bringen, die es im großen Fernsehen nicht gibt. Wir freuen uns sehr drauf. Und ja, wenn immer ihr uns seht in Frankfurt, sprecht uns an, wir beißen nicht.
Genau. Manchmal sprechen wir nicht mehr ab Kilometer 8 beim Nightrun, aber wir freuen uns trotzdem, dass ihr da seid.
Ja.
Wenn ihr mich pacen wollt, meldet euch bei mir. Ich kann jede Hilfe gebrauchen.
Genau. Paced den Nils und hört mir zu bei der Mainova Ironman Race Night am Freitagabend im Massiv Central. Ich freue mich auf euch. Wir freuen uns auf euch. Von daher sehen wir uns.
Bis dahin.
Unter südlicher Sonne. Bis dann. Ciao, ciao.